möchte alle ganz herzlich nochmal begrüßen. Ich werde heute Abend einen Vortrag halten zum Thema die spirituelle Entwicklung. Es geht hier um die verschiedenen Entwicklungsstufen auf unserem religiösen Weg oder spirituellen Weg. Darf ich kurz fragen, ob ich akustisch laut genug bin? Bin ich gut? Etwas zu leise, gut. Dann werde ich ein bisschen die Motoren anstellen. Ich kann noch ein bisschen lauter sprechen. Gut. Ich werde in deutscher Sprache sprechen, aber kurz noch ein Sanskrit-Gebet sprechen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wenn wir uns um unsere eigene spirituelle Entwicklung Gedanken machen, es ist zuallererst sehr hilfreich, sich daran zu erinnern, dass wir eigentlich ewige Teile Gottes sind. Die vedischen Schriften sagen zu uns in ihren Lehrsätzen folgenden Satz: O Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im Königreich Gottes gewohnt habt, höret. Was dann folgt, sind die Lehrsätze, von denen ich einige heute Abend hier in diesem Kreise wiederholen möchte. Wenn wir uns um unsere spirituelle Entwicklung Gedanken machen, ist es weiterhin sehr, sehr vom Vorteil, wenn wir über unsere Möglichkeiten nachdenken. Wir sind jetzt in einem Zustand des Gebundenseins, der Bedingtheit, aber es ist uns möglich, in den Bereich der spirituellen Freiheit aufzubrechen. Das ist das einzigartige Geschenk Gottes, was er den Lebewesen gegeben hat, die sich in der menschlichen Lebensform befinden. Die Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Trotzdem wird in den Vedas ein Beispiel gegeben, eine Analogie aus dem Königreich der Tiere, was uns helfen soll, unsere Möglichkeiten zu erkennen. Und ich möchte zum Anfang diese kleine Lehrgeschichte stellen. Sie wird uns beflügeln in unserem Gedankengang und vielleicht auch in unserer spirituellen Praxis. Es gab einmal ein Adlerweibchen, das flog über die Landschaft und verlor aufgrund eines Schrecks, den ich hier nicht erwähnen möchte, weil es sehr erschreckend war, was dieses Adlerweibchen sah, sein Ei. Das Ei fiel zum Glück für unsere Geschichte in einen Strohhaufen hinein, wo es ein kinderloses Huhn fand. Das Huhn regten sich sofort mütterliche Instinkte, setzte sich auf das Ei herauf und tat seine ganze Wärme in den Brutvorgang hineingeben. Nach viel zu langer Zeit für das Huhn kam schließlich aus der Eierschale das lang ersehnte Kind, der Nachkomme, hervor. Aber zum Schreck des Huhnes war es abgrundtief hässlich. Es war nämlich nicht das erwartete Hühnerküken, sondern ein Adlerküken. Und die sehen unglaublich hässlich aus am Anfang. Das Huhn beriet sich mit den Weisen aller Hühner, dem Hühnerstamm. Es ging um die Frage, sollen wir es töten, diese Missgeburt? Ja oder nein? Das weise Huhn sagte, lass uns warten, mal sehen, wozu das gut ist. Und so wuchs das Adlerjunge heran. Nach ein paar Monaten schon war es ein prachtvolles Adlerküken. Die Federn sprossen. Und nach, ich glaube, nur anderthalb Jahren war es ein voll ausgereifter junger Adler. Mit einem riesen Gefieder, einem kühnen Blick, einem Krummschnabel, hatte nur ein Problem. Ein Identitätsproblem. Es dachte nämlich, es sei ein Huhn. Und so pickte er sich seine Nahrung zwischen dem Hühnerkot hervor, lernte die Hühnersprache und ein freudiges bzw. erregtes Kikeriki aussprechen. Aber irgendwie, obwohl sich dieses Huhn, dieser Adler, gut integrieren konnte in die Wiener Gesellschaft, blieb er von seinem inneren Gefühl her immer ein Fremder. Er fühlte sich nie ganz wohl. Er war nie ganz zufrieden. Manchmal, wenn das junge Adlerhuhn die freien Adlern am Himmel kreisen sah, regte sich so etwas wie eine nicht genau zu definierende Sehnsucht. Einmal ging es mit den Sehnsuchtsgedanken zum weisen Huhn und sagte, manchmal möchte ich fliegen, genau wie die dort. Das weise Huhn. Das hat John das Huhn auch versucht. Und ist runtergefallen vom Giebel und hat sich den Hals gebrochen. Entferne dich von diesen fremden Gedanken. Werde endlich ein richtiges Huhn. Und das weise Huhn hatte einen Hintergedanken. Seitdem der junge Adler im Hühnerstamm war, wagten sich die Raubtiere nicht mehr an das Hühnervolk heran. Der Adler war eine gelungene Vogelscheuche. Irgendwann kam ein Brahmana vorbei, also diejenigen, die indische Geschichten wissen, die wissen, jetzt kommt gleich die Lösung, die unerwartete. Der Brahmana, ein Schriftkundiger könnte man sagen, sah den Adler, kehrte am nächsten Tag zurück und beobachtete den Adler jetzt hier ganz jenseits von seinen Möglichkeiten, im traurigen Hühnervolk dahin lebte, nicht ganz zufrieden und auch nicht halb zufrieden, unzufrieden war. Der Brahmana sagte, da müssen wir was tun. Dann sagte zu dem Adler, König der Vögel, fliege! Aber der Adler machte nur ein müdes Kikeriki als Antwort. Da nahm der Brahmana den Adler auf seinen Unterarm, kletterte auf den Giebel, genau dahin, von wo John das Huhn seinen täglichen Flugversuch gemacht hatte, und warf ihn herunter. Dachte, jetzt wird er fliegen. Aber der Adler öffnete nur ganz kläglich seine fast verklebten Flügel und taumelte unbeholfen nach unten und fiel mit einem kläglichen Kikeriki in den Hühnerdreck. Der Brahmana gab aber nicht so schnell auf. Er führte ihn, zog ihn diesmal auf den hohen Berg und warf ihn von dem Berggipfel herunter. Aber wieder öffnete der Adler nur ein bisschen seine Schwingen, flog dann so ein bisschen gegen den Berghang und rollte kläglich herunter. Doch der Brahmana gab nicht auf. Jetzt kommt der Schlüssel, allerdings nicht aufpassen. Er nahm den Kopf des Adlers, bog ihn wie unter Zwang in Richtung der Sonne. Und als die Sonnenstrahlen in die weit geöffneten Augen des Adlers hineinkam, durchlief ein Zittern den Adlerkörper, ein Beben. Es fing an, ganz behutsam mit den Schwingen zu lehnen und zu schwingen. Es gab Staub, aber der Adler ließ sich nicht ablenken. Manchmal schrie er vor Anstrengung. Aber dann schließlich schlug er kräftiger und kräftiger, flog nach oben, nahm eine Böe, die nach oben sauste, und schwang sich nach oben in die Lüfte, von wo er den freien Ruf der freien Adler ausstieß. Möchte ihn nicht ausstoßen, denn man würde einen Schreck kriegen. So gewaltig. Noch einmal kam der Adler zurück und sagte zu den Hühnern, ihr wart hier in eine gute Gemeinschaft. Ich bin euch dankbar. Wenn ihr meine Hilfe braucht, dann ruft mich. Aber wisset, ich bin kein Huhn. Ich bin ein Adler. Ich muss ein Adler sein. Und er flog davon. Das ist eine Analogie. Wir sind wie diese Adler. Wir sind Teile Gottes. Satschit und Ananda, sagt man im Sanskrit. Ewiglich voller Wissen, voller Glückseligkeit. Aber wir haben uns verloren auf die materielle Ebene, wo wir unsere falschen Rollen spielen, wo wir uns durch das Ego gezwungen identifizieren. Ich bin dies, ich bin reich, ich bin arm, ich bin intelligent und dumm, ich bin ein Amerikaner und ich bin ein Iraner, ich bin ein Deutscher. Wir haben durch dieses falsche Ego gezwungen, unsere wirkliche Identität, man könnte sagen unsere Adleridentität, unsere spirituelle Identität vergessen. Nun durch den Vorgang der Religion oder der, man sagt im Sanskrit zur Religion Yoga, der Wiederanbindung, Yoga heißt der Verbindung, wird diese Erinnerung geweckt. Genau wie der Adler in die Sonne geschaut hat und durch die Sonne die Kraft bekommen hat, sich hoch in den Himmel zu schwingen, so können auch wir, wenn wir durch einen echten religiösen Vorgang und spirituellen Vorgang unseren Blick Gott zuwenden, eine unglaubliche Kraft entwickeln, eine Kraft, die wir brauchen, um uns aus unserer Verstrickung und aus unserem Identitätsproblem zu befreien. Wir werden uns nie selber befreien. Es wird diese göttliche Kraft sein, die uns befreit. Ich möchte jetzt sehr gerne über die Entwicklung im Menschen sprechen und dann ganz gezielt über die spirituelle Entwicklung sprechen. Genau wie der Adler, es geht zwar ziemlich kurz in der Geschichte, aber er brauchte die Hilfe eines Brahmana und die Sonnenstrahlen, um sich zu erinnern. So brauchen auch wir etwas auf unserem spirituellen Werdegang, auf unserem Werdegang, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte darüber eben gleich sprechen. Aber zunächst einmal möchte ich über die verschiedenen Stufen der Menschen sprechen, die verschiedenen Entwicklungsstufen, noch gar nicht mal von religiösen Menschen. Die erste Stufe, die wir alle sehr gut kennen, heißt in Sanskrit Anamaya. Wir identifizieren uns hier mit Nahrung. Nahrung ist für uns die größte Wahrheit. Kennen Sie mich noch als Baby, wo für Sie ganz egal war, welche politische Party regierte, wer nun genau die Fußballweltmeisterschaft gewann oder nicht gewann? Alles, was Sie interessierte, war Milch. Nahrung, die von der Mutter kam. Dieses erste Bewusstsein, Nahrungsbewusstsein, ist die erste Stufe des Menschen, Anamaya. Für ihn ist Nahrung fast die Problemlösung. Ich hatte mal eine Tante, wenn immer die Probleme hatte, dann lief sie zum Kühlschrank, weil sie dachte, hier ist die Lösung für meine Probleme. Ich esse einfach Nahrung. Nahrung ist gottähnlich für mich. Und hat in den Kühlschrank geplündert, in den nächtlichen Plünderungsaktion. Sie hat ihre Probleme nicht lösen können, denn für ein Kind ist das ganz angebracht, nach der Mutter zu schreien, das ist natürlich und das ist okay, wenn das Bewusstsein auf der Ebene ist. Aber wenn ein Erwachsener stehen bleibt auf dieser Ebene, dann wird er nicht wirklich eine Entwicklung machen können in seinem Entwicklungsleben. Die nächste Stufe eines Menschen ist die Stufe, wo sich ein Mensch mit seinen Tätigkeiten identifiziert. Wenn wir ihn fragen, wer bist du, dann wird er sagen, was er als Beruf tut. Musiker, Sportler, Reisender, Prediger, so wie ich. auf dieser Stufe identifiziert man sich nicht mit, wie soll ich mich ausdrücken, so sehr mit Nahrung, sondern mit seinen Tätigkeiten. Ich bin, weil ich handle. Das ist der Handlungsmensch, der aktive Mensch. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Ich glaube, wir sind auch manchmal so. Und auf der ersten Stufe sagt man, ich bin, weil ich esse. Auf der zweiten Stufe, ich bin, weil ich handle oder aktiv bin. Und man identifiziert sich damit. Die dritte Stufe nennt sich in Sanskrit Jnanamaya. Und hier identifiziert man sich mit seinen Gedanken, mit seinen Konzepten, mit seinen Vorstellungen. Ich bin, weil ich denke. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Andersherum gesagt. Soweit hat es Descartes gebracht als Philosoph im Mittelalter. Menschen sind bereit, sich für ihre Konzepte und Gedanken zu streiten und sogar Kriege anzuleiern. Der Kapitalismus gegen den Kommunismus. Diese Regierungskonzepte gegen jene Regierungskonzepte. Nun, auf der vierten Bewusstseinsstufe versteht der Mensch, dass sowohl die Nahrungsebene, die Handlungsebene und auch die Denkensebene nur unterschiedliche Tätigkeitsfelder sind oder Aktionsfelder. Das Sanskrit-Wort ist Chetra. Felder, auf denen man aktiv ist, mit denen man aber an und für sich nichts gemeinsam hat. Rein philosophisch gesehen ist für mich im Augenblick das Forum, was mir, ich habe ihre Namen vergessen, was sie mir gegeben haben, ein Tätigkeitsfeld. Ich komme hier rein, setze mich hin und singe und spreche. Ich habe aber mit diesem Raum nur für kurze Zeit etwas zu tun. Danach werde ich weitergehen und meine nächste Bühne wird ein großes Musikkonzert sein, auf dem ich eingeladen bin zu sprechen. Mit 50.000 Leuten, wenn so viele sich einfinden, also das ist die Kalkulation. Es sind verschiedene Handlungsebenen. So ist auch die Gedankenebene, eine Ebene, auf der ich mal schnell aktiv bin und sie dann wieder weglasse. Die Essensebene, sagen wir mal, die Tätigkeitsebene ist eine Ebene, auf der ich mal schnell aktiv bin. Und dann ruhe ich mich vielleicht aus und gehe nach Thailand und lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen, wie es deutsche Touristen tun. Eine andere Ebene ist die Essensebene, auf der ich mal kurz aktiv bin und mir eine Nahrung zu Gemüte führe, mit der ich aber nicht identisch bin. So, auf der vierten Ebene versteht man das. Man nennt das die meditative Ebene, die nachdenkliche Ebene. Und die fünfte Ebene ist die, die uns heute interessieren soll, die wir mehr beleuchten wollen. Ananda Maya heißt sie. Es ist die Ebene, wo ich mich identifiziere als ein Teil Gottes. Nicht mehr als ein Teil, nicht mehr auf der Denkebene, der Handlungsebene und der Essensebene, sondern hier ist für mich wichtig, was ist das Interesse Gottes? Was ist der Wunsch Gottes? Was ist meine Verbindung mit Gott? Was ist meine erlebte Verbindung mit Gott? Wie kann ich die spüren? Wie kann ich belebt werden dadurch? Haribo! Nicht? Dieses ist die Ananda-Maya-Ebene. Nun, wie kommen wir auf diese göttliche Ebene? Wir kommen auf diese göttliche Ebene, wenn wir unsere Verbindung mit dem Höchsten herstellen. Ich möchte ein Beispiel geben, was mein spiritueller Meister oft gegeben hat. Wenn wir eine kleine Schraube auf der Straße sehen, könnte das eine Schraube von einem Computer sein oder von einem Autoauspuff oder von einem, was gibt es noch auf der Straße? Ein Fahrrad, danke. Aber wenn ich erst wenn ich merke, dass die Schraube eine Verbindung hat, wenn ich sie erkenne in ihrer wirklichen Verbindung, sagen wir mal, meine Schraube ist eine Schraube, um das Mundstück einer Trompete an eine Trompete zu schrauben, dann weiß ich, was der Sinn und der Zweck ist. Genauso sind wir alle wie verlorene Schrauben sozusagen, Ich glaube, im Deutschen sagt man sogar, man hat eine Schraube locker. Wir sind wie verlorene Schrauben bis zu dem Augenblick, wo wir unsere Verbindung, unser Yoga mit dem höchsten Herrn erreicht haben. Dann sind wir in unserer wirklichen Sinngebung und dann geht es uns gut, weil wir unsere Sinngebung erfüllen. Nun, wie können wir diese gottesbewusste Stufe erreichen? Hier gibt es einige Stufen, die zur spirituellen Erweckung hinführen. Die erste Stufe heißt Shraddha oder Vertrauen. Viele Menschen laufen in dieser Welt herum, die Vertrauen haben in ihre eigenen Fähigkeiten, die Vertrauen haben vielleicht in den Staat oder ihre familiären Arrangierungen und so weiter. Mit Shraddha meint man im Grunde ein Vertrauen, was sich auf den spirituellen Weg, auf den Gottesweg bezieht. Dieses Vertrauen wird erweckt, indem man entweder eine heilige Schrift liest und dadurch plötzlich erleben kann, wie das Vertrauen in uns aufgeht und das Sinn für uns ergibt. Und dieses Vertrauen wird dann erweckt, wenn wir einen Menschen treffen, der im Gottesbewusstsein gründet und zu uns spricht. Es ist deswegen so wichtig, dass die Pfarrer und die Swamis und die Mullahs verankert sind im Gottesbewusstsein, sodass sie oder dass die Begegnung mit ihnen eine Geburtsstätte werden kann für Shraddha, für dieses religiöse oder spirituelle Vertrauen. Es kann jedoch sein, so sagt unsere Philosophie, dass dieses Vertrauen in den spirituellen Weg durch Erlebnisse da sind, die in einem vorangegangenen Leben gemacht wurden und die in dieses Leben hineinspielen, sodass ein Mensch einfach nur, sagen wir, Spiritualität sehen muss und plötzlich eine unerklärliche Zuneigung dazu führt. Als ein Wandermönch sehe ich das sehr oft, wenn ich in Länder hineinkomme, wo keine Übersetzung von Heiligen Schriften da sind, wo keine Gottgeweihten sind, und man trifft Leute und plötzlich sind die voll und ganz da und stellen Fragen, ganz tiefe Fragen, aus denen man erkennen kann, dass ihr Shraddha schon ein Vorleben hatte. Haben sie nicht durch Erziehung oder Bildung oder durch einen Kontakt mit religiösen Menschen erlernt, sondern das war schon in ihnen angelegt. So, von Shraddha oder dem Vertrauen geht es dann weiter in den Sadhu-Sangha-Bereich. Sadhu-Sangha heißt die Gemeinschaft mit spirituellen Menschen. In Indien weiß man von der nicht-verbalen Kommunikation, also einer Kommunikation, wo keine Worte gebraucht werden. Wir kennen das auch. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen sehen und der uns plötzlich sofort sympathisch ist, oder sofort fürchterlich unsympathisch ist und wir sagen, das ist bestimmt eine gute Distanz sein. Das ist ein bisschen dramatisch, aber genauso dramatisch verläuft das manchmal. Da ist kein Wort der Information gefallen, aber wir spüren sehr, sehr deutlich im Bereich der nichtverbalen Kommunikation etwas. Ich habe einmal in einer kleinen Mönchschule ein Bild von Hitler gezeichnet. Da hat ein kleiner Mönch, ein kleiner Mönch, so voll angefangen zu weinen und gesagt, diese Reaktion ist da. Nun, wenn wir einen spirituellen Menschen treffen, der wirklich verankert ist in der Spiritualität oder der Religiosität, dann resoniert bei uns etwas anderes. Nicht mehr nur Sympathie oder Antipathie, es resoniert in uns unsere eigenen spirituellen Anlagen, die da drin sind. Die Seiten, die wir haben, die vielleicht lange Zeit schon geschlafen haben. Und wir fühlen ein eigentümliches Rufen, was uns manchmal selber fremd ist in uns. Und ich glaube, ich zeige auf meinen Seminaren ganz kurz, habe ich sehr oft ein interreligiöses Publikum zu mir und ich zeige ihnen sehr oft den Film, ein Film von Franziskus von Assisi, der alles aufgab und der also so tief in seine Schwester Armut umarmte. Und wenn Leute das sehen, spüren sie über die Jahrhunderte, die sie trennt von diesem Mann, eine Art Resonanz und fangen an, sich Gedanken zu machen über den Begriff des Loslassens, des Aufbrechens und so weiter. So, die zweite Stufe ist also auf dem spirituellen Weg Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit Heiligen, mit Menschen, die wirklich verankert sind, weil in dieser Gemeinschaft unsere eigenen spirituellen Anlagen anfangen zu resonieren. Die dritte Stufe in Sanskrit heißt Bhajana Kriya. Bhajana Kriya heißt, dass wir selber ein Interesse entwickeln, die spirituellen Vorgänge zu befolgen, die diese Menschen, die uns ja so beeindrucken und in uns etwas zum Schwingen gebracht haben oder zum die in uns etwas lebendig gemacht haben, was sie selber auch befolgen. Wenn wir spirituelle Menschen treffen, die uns beeindrucken und die in uns etwas auslösen, ist es wichtig, ihren Weg zu folgen. Bhajana Kriya ist nur darüber, dass man einen spirituellen Vorgang ausübt. Sehen Sie mal, wenn Sie, die meisten von uns haben Zentralheizung, aber bei mir wo ich wohne, also wenn ich mal zur Ruhe komme, in Karuna Bhavan gibt es einen Kachelofen. Wenn man dann ein Feuer entfachen will, ist ein genauer Vorgang dafür nötig. Man muss das Holz ein bisschen getrocknet haben, dann muss man es richtig aufstapeln, es ist nötig, ein zweites Feuer zu bringen und das Feuer zum Entfachen zu bringen. So ist es auch in unserem eigenen religiösen Leben nötig, dass wir einen Vorgang haben, durch den wir unser spirituelles Feuer, unser spirituelles Bewusstsein oder unser Gottesbewusstsein hervorbringen. Das ist diese dritte Stufe, wo wir diese Vorgänge, diese Prozesse ausüben, die uns helfen, das Feuer anzuzünden in uns. Ganz wichtig, wenn wir nass sind innerlich, wird das nicht brennen. Das heißt, wenn wir uns mit materiellen Tätigkeiten beschäftigen und nur materielle Tätigkeiten kennen und nur vom einäugigen Guru lernen, dem Fernseher, nicht dann, wo meistens nur materielles Wissen vermittelt wird. 6 Stunden am Tag, habe ich gehört, lernt der Bundesbürger vom einäugigen Guru. Durchschnittlich war er erstaunt und hoffe, dass er sich geirrt hat und es nur 5,5 Stunden sind. Nein. Spirituelle Vorgänge sind nötig, um spirituelles Bewusstsein zu öffnen. Wir in der Hindu-Tradition tun das durch das Anrufen des heiligen Namen Gottes. Klingt bestimmt auch den guten Christen sehr vertraut. Das Lobpreisen des Namen Gottes ist das Wichtigste, besonders in dieser Zeit, denn in dem Namen Gottes ist Gott total gegenwärtig. Der Name Gottes ist kein materieller Name. Ein materieller Name ist immer verschieden von dem, was benannt ist. Angenommen, ich würde jetzt durstig sein und würde sagen, Wasser, Wasser, Wasser. Der Durst würde nicht gelöscht werden, weil der Name verschieden vom Objekt ist. Aber Gottes Name ist nicht so. Wenn ich den heiligen Namen Gottes ausspreche oder aussinge, ist Gott tatsächlich da. Das haben wir versucht zu machen, eben indem wir den heiligen Namen Krishnas gesungen haben, Hare Krishna, Hare Krishna und so weiter. Wir haben die göttliche Gegenwart versucht anzuflehen, anzurufen, präsent zu werden. Das ist eines der Vorgänge, die man tut im spirituellen Leben oder im Hinduismus. Verstehen Sie die Logik? Vinatvang Nama Namino. Der Name ist nicht verschieden von dem Benannten. Ein materieller Name ist immer verschieden von dem Benannten. Wasser ist immer verschieden von Wasser. Ein Berg ist immer verschieden vom Berg. Ich meine damit das Wort Wasser und die Substanz Wasser. Das Wort Berg und die Substanz Berg. Aber Gottes Name ist voll und ganz identisch und es braucht nur ein bisschen spirituelle Verwirklichung, um das dann auch wahrzunehmen. Sagen wir ein bisschen, es braucht einige spirituelle Verwirklichung, um das wahrzunehmen. Ein anderer Vorgang, den wir tun, ist, dass wir, das sind jetzt alles noch Vorgänge, wir sind auf der dritten Stufe, wenn man das so mit der Tafel angeben würde, würde man das also jetzt eingerückt verstehen, was ich jetzt sage. Unter Punkt 3 eingerückt. Das Zweite, was wir tun, ist, wir versuchen, spirituelle Bücher zu lesen, wie die Bhagavad Gita, das Srimad Bhagavatam, und dann mit den Augen des spirituellen Wissens zu sehen. Ein ganz wichtiger Ausdruck, Shastra Shakshu, durch die Augen der Schriften zu sehen. Was können unsere Augen sehen? Allein wenn ich jetzt auf Sie alle schaue, was kann ich sehen mit meinen Augen? Verschiedentlich große Körper mit verschiedenen großen, mit verschiedenen Kleidungsstücken. Aber ist das alles? Da ist so viel mehr. Ihre Gedankeninhalte, Ihre Wünsche, Ihre Hoffnungen, die können meine Augen nicht sehen. Die Seele, die können meine Augen nicht sehen. Aber wenn ich mit dem Auge des spirituellen Wissens schaue, im Christentum sagt man, da hat man im Mittelalter dazu gesagt, Divino Ratio, die göttliche Vernunft. Wenn ich das richtig, ich glaube aber, das war bei den katholischen Menschen. Also durch, man versucht, Schriften zu studieren und dadurch zu sehen. Ich habe hier gerade etwas aufgeschlagen. Also gehen wir mal davon aus, dass es nicht nur Zufälle gibt. Krishna sagt hier, diese Form, die du mit deinen spirituellen Augen siehst, kann weder durch ein bloßes Studium der Veden, noch durch strenge Bußen, noch durch Wohltätigkeit, noch durch Verehrung verstanden werden. Durch solche Mittel ist es nicht möglich, mich zu sehen, wie ich bin. Und sagte, mein lieber Arjuna, nur durch ungeteilten, hingebungsvollen Dienst kann ich verstanden werden, wie ich bin, so wie ich vor dir stehe, und auf diese Weise kann ich direkt gesehen werden. Nur so kannst du in das Geheimnis, mich zu verstehen, eindringen. Und sie wird also gesagt, man hört erst aus den Schriften und dann fängt man an, Bhakti, liebevollen Dienst darzubringen, und dann kann man den Herrn erkennen. Das lernen wir von den Schriften und so können wir uns mit ihm dann beschäftigen. Wenn man diese und noch andere Vorgänge tut, ich will noch kurz sagen, die Gemeinschaft mit Heiligen ist wichtig auf diesem Weg als Vorgang, das Aufsuchen von heiligen Orten ist wichtig und die Verehrung Gottes in seiner persönlichen Form sind wichtig. Das ist aber vielleicht, ich möchte meine Vorlesung nicht überfrachten, wenn wir spirituelle Vorgänge ausführen, das ist diese dritte Stufe, dann werden in uns Fähigkeiten erweckt. Die erste Fähigkeit ist auf der vierten Stufe sichtbar. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem christlichen Vers ich die Vorlesung anfing? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Kennen wir das nicht alle? Natürlich. Ja. Auf dieser vierten Stufe fängt das Fleisch an, stärker zu werden. Man wird frei von diesen zwanghaften Gewohnheiten, die einen immer wieder zu materiellen Tätigkeiten zurückführen. Man nennt das in Sanskrit Anartha Nivritti. Man wird frei von den unwünschenswerten Blockaden und Hindernissen im spirituellen Weg. Ganz wichtig, wenn immer Berge zwischen uns und Gott stehen, immer unser Fleisch uns, hier, ich werde hier versucht, ich werde dort in Versuchung gebracht, immer wieder vom Wege abkommen, dann mag es sein, dass wir nicht über die erste Stufe hinwegkommen, wo wir die Wahrheit in Objekten sehen. So, diese vierte Stufe ist also, dass man frei wird von unerwünschten Angewohnheiten. Die fünfte Stufe ist, dass sich im Herzen eine Stetigkeit entwickelt, sodass wir nicht mehr so kämpfen müssen auf unserem religiösen Weg, sondern dass wir stetig sind. Wie eine Kerze, so wird gesagt, oder ein Kerzenlicht an einem windstillen Ort. Diese Kerze wird immer brennen, wird immer flackern und nicht durch äußere Dinge in Störung gebracht werden kann. So kann auch ein Mensch auf dieser nächsten Stufe von Stetigkeit reden. Ich glaube, wir sind jetzt bei der sechsten Stufe. Dann kommt die siebte Stufe, wo wir Ruchi haben. Ruchi heißt einen großen Wohlgeschmack. Wo wir beim, wenn wir den Namen Gottes hören, von einem großen Wohlgeschmack erfüllt werden. Wo wir, wenn wir uns beschäftigen im hingebungsvollen Dienst, einen großen Wohlgeschmack haben. Auf der ersten Stufe ist es so, dass wenn wir uns mit göttlichen Dingen beschäftigen, weil wir Vertrauen darin haben, noch nicht immer einen großen Wohlgeschmack erfahren, weil wir noch immer so krank sind vom Fieber des materiellen Daseins. Stellen Sie sich mal vor, man würde einen großen Teller der köstlichen Zubereitung vor sich stellen. Sagen wir mal Pizza, weil jeder das macht, in jedem Kulturkreis. Wenn Sie Fieber haben, werden Sie keinen Wohlgeschmack an der Pizza haben, sondern abwinken. Nein, danke. Aber es sind Oliven auf der Pizza. Nein, danke. Nein, danke. Ich kann nicht. So sind auch viele Menschen heutzutage, wenn es um spirituelle Dinge geht, so krank innerlich, dass sie keinen Geschmack haben daran. Das sagt ihnen nicht. Sie haben so viele materialistische Angewohnheiten, sind dem Sexuellen so verfallen, dem Fleischgenuss so verfallen, dem egoistischen Sinnbefriedigung so verfallen, sind richtig süchtig gemacht worden von den materiellen Dingen, dass sie kaum Geschmack haben. So auf dieser siebten Stufe, die ich gesagt Ruchi, hat man so einen Geschmack. Man braucht nur den Namen Gottes zu hören und alle Sinne werden wie Ohren. Ich möchte mehr hören. Man braucht nur die heiligen Texte zu lesen und alles in einem Versuch zu lesen dann. Man hat solch einen Geschmack wie ein Liebender, der seine Geliebte trifft. Dieser Stufe ist man in den höchsten verliebt. Und da braucht man für eine Regeln und Regulierung mehr, die einen auf dem Weg halten. Da strömt alles ganz automatisch dorthin. Die nächste Stufe heißt Ashakti. Ich muss in meinem Zählen einen kleinen Fehler gemacht haben, das kommt auf. Das wäre eigentlich jetzt die siebte Stufe, die Ashakti-Stufe. Ja, danke. Ashakti heißt, dass man große Anhaftung an den Höchsten hat. Auf dieser Ashakti-Stufe, wo man vergeht die Anhaftung als materielle Dasein und hat große Anhaftung. Und auf dieser Stufe kommt Gott uns zu Hilfe. Jetzt kommen noch zwei Stufen, die wir nicht erreichen können durch eigene Bemühung, die wir nicht durch eigene Fähigkeiten erreichen können, nicht mehr durch religiöse oder meditative Übungen. Wir können sicherlich uns ein bisschen bemühen am Anfang, indem wir den spirituellen Weg gehen und uns ein bisschen Disziplin auflegen und so weiter. Aber in den Bereich der Liebe, der göttlichen Liebe, können wir nicht durch eigene Bemühung kommen. Diese achte Stufe heißt Bhava und es ist ein Gnadengeschenk, ein göttliches Geschenk. Es heißt, dass sich auf dieser Stufe ein Strahl von Barmherzigkeit, von Gottes Herz in unser Herz hineingibt. Das ist diese Stufe, wo wir von großer innerer Liebe erfüllt werden. Ich möchte Ihnen ein paar Symptome erzählen. Es gibt acht Symptome von dieser Stufe. Es gibt noch tausend andere dazu, aber das sind so acht Kategorien. Man wird sehr, sehr tolerant, was die Schwächen anderer betrifft. Sehr, sehr tolerant. Sehr, sehr duldsam. Auch körperliches Leid, sagen wir, wie Krankheit oder Kälte, können einen nicht aus der Fassung bringen. Man hat ein natürliches Gefühl der Loslösung von den Dingen, die nichts mit Gott zu tun haben, wie Rakti. Das heißt, auf dieser Stufe ist ein Haufen Gold oder ein Haufen Erde genau das Gleiche. Kein Unterschied. ein Mensch auf dieser Stufe der Liebe, der von Liebe empfacht ist, die ihm geschenkt worden ist von Gott, von Gottes Liebe, Er wird auch immer bemüht sein, seine Zeit nicht zu vergeuden. Er kann es nicht dulden, wenn er einfach müßig dahin lebt und dahin existiert. Er will jede Sekunde, die er hat, in den Dienst seines geliebten Herrn stellen. Auf der Stufe geht es dann weiter. Er hat ein großes Verlangen danach, die heiligen Namen des Herrn zu singen und betet in seinem Herzen. Wann kommt der Tag, wo ich einfach nur am Ufer des Flusses Yamunas bin und die heiligen Namen des Herrn singe? Man könnte auch am Ufer der Elbe das machen. Also oder das fließt in der die Leie. Ja. Das kommt nicht auf den Fluss an. Nicht? So gibt es verschiedene Symptome, 8 Symptome von dieser Stufe, die, wenn sie dann schließlich ihre Reifung findet, zu reiner Liebe, also zu einer Steigerung dieser Liebe wird. Man nennt das in Sanskrit Prema. Bhava, diese 8. Stufe, ist wie eine Knospe der Liebe und Prema wie eine voll erblühte Blume der Liebe. Ich möchte noch einmal einen wichtigen Punkt zum Vorschein bringen. Wir haben eben eine allgemeine Entwicklung oder Reife im Menschen gehört. Wir haben zunächst einmal von einer menschlichen Reife gehört, die von der Identifizierung ich bin, weil ich esse, zu ich bin, weil ich handle geht, zu der Identifizierung ich bin, weil ich denke und dann schließlich Anandamaya. Ich bin, weil ich ein Teil Gottes bin. Wir haben dann von einer spirituellen Entwicklung gehört, wie jemand, der sich als ein Teil Gottes versteht, nicht Gott selber, ein kleines Teil Gottes, wie der vorwärts kommt, indem er Vertrauen fasst, dann die Gemeinschaft mit Heiligen aufsucht, dann schließlich spirituelle Vorgänge ausübt, die ihm helfen, ein bisschen sein inneres spirituelles Feuer zu entfachen, der dann schließlich stetig wird, dann einen Wohlgeschmack entwickelt, dann große Anhaftung entwickelt und dann auf dieser Stufe, wo er ihm dieses Thema so wichtig ist, ein Gnadengeschenk bekommt, ein Sonnenstrahl von Gottes Herzen, der in sein eigenes Herzen hineingeht und Bhava, also Liebe und dann Prema, reine Liebe entfacht. Das ist ein Vorgang, wie wir es in dieser alten Tradition, aus der ich, sagen wir mal, aus der ich spirituell gesehen komme, lernen. Ich selber, wie Sie meine Sprache und meinen Beispielen anhören, habe mich lange in Norddeutschland aufgehalten, bin als ein Sohn von wohlhabenden Eltern mit den Gedanken des Christentums vertraut gemacht worden und war auch der beste Konfirmand. Ich habe als Beste abgeschnitten. Ich war dann bei jeder Hochzeit in der Kirche, weiß ich noch, weil ich so süß aussah anscheinend. Also ich kann das nicht sagen, ich glaube nicht, aber habe ich Blumen gestreut vor dem jungen Paar, immer wieder, fand das sehr gut, das sehr würdevoll und religiös aussah. Habe dann angefangen, mich zu interessieren für spirituelle Dinge, die ich als religionsübergreifend sehe. Und habe dann nach 4 Jahren, nachdem ich die Einweihung bekommen habe, auf dem hinduistischen Pfad eine Krise bekommen. Ich habe gedacht, du bist doch unter Umständen Jesus untreu geworden. Das war eine große Krise für mich, denn ich war ein guter Konfirmand, ich habe das auch geglaubt und so weiter. Und diese Krise, die sehe ich heute als sehr, sehr wichtig an. Eine Krise ist im medizinischen Bereich der Zeitpunkt, an dem der Patient entweder ganz schwer erkrankt, unter Umständen sogar sehr, oder der Zeit, der Wendepunkt, an dem ein Patient wieder gesund wird. Ich möchte Ihnen heute mitteilen, wie ich diese Krise, ich glaube nicht, dass ich sie selber gelöst habe, aber mir ist, ich muss mal so sagen, mir ist geholfen worden, sie zu lösen. Auf der ersten Stufe, jetzt sprechen wir von einem religiösen Menschen, definiert sich ein Mensch sehr auf der sozialen Ebene. Er ist Mitglied der sozialen Institution der Kirche oder des, wie sagt man, Islam oder der Hindu-Gemeinschaft. Und er hält nur den Gott, den er auf dem Altar sieht und verehrt, für wahr. Er ist die, genau diese Rituale oder Zeremonien, die er ausübt, an genau die Dinge, die Lieder, die er singt, in der Sprache, in der er sie singt und so weiter. Man nennt das in Sanskrit ein Kanishta Adhikari. Auf der zweiten Stufe geht es einem mehr darum, zu verstehen, was die Essenz ist. Es geht einem nicht mehr um das Detail der Praxis, es geht einem nicht mehr um das Detail der Anbetung und so weiter, sondern um die Essenz. Ein Saralata in Sanskrit, auf dieser mittleren Stufe sieht man zum Beispiel, dass mein Gott wird verehrt in der Kirche, in der Islam oder auch im Tempel der Hindus. Mir ist diese Verehrungsmethode nicht so geläufig. Ich selber habe es anders gelernt. Aber ich kann sehen, wenn ich mich zurücklehne, dass es hier um den gleichen Gott geht. Auf der dritten Stufe dann, wo man reine Liebe zu dem höchsten Herrn verspürt, eine grenzenüberschreitende Liebe, dann wird man verstehen, dass eigentlich, sagen wir mal, Gottes Wesen so unergründlich ist und dass man überall dort, wo man eine Spur von diesem Wesen sieht, große Begeisterung hat. Man wird ihn überall wahrnehmen können. So weiter. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben hierfür. Der auf der mittleren Stufe versteht vielleicht etwas theoretisch, auf der dritten Stufe, hier kommt der Unterschied, der Uttama-Shloka, der dritte Art der Devotee, ist von Liebe entfacht im Herzen. Es gab einmal einen Hindu-Mönch, der auf Wanderschaft war und nach einiger Zeit müde war und sein Mittagsschläfchen im Schatten eines Baumes nahm. Nach etwa einer halben Stunde guter Rast wurde er geweckt von einem Muslim und sagte, du Gottesfrevler, du liegst hier und deine Füße zeigen zur Moschee, wo Allah drin sitzt. Schämst du dich nicht? So ein Gotteslästerer wie du ist mir nie über die Augen gekommen. Da sagte dieser Mönch, dieser Hindu-Mönch, ach guter Mann, das war mir also, das habe ich überhaupt nicht in meiner Müdigkeit zur Kenntnis genommen. Ich bin so wahnsinnig müde, tu mir doch den Gefallen und nimm meine Füße und zeige sie in eine Richtung, wo Allah nicht ist. So hat denn der islamische Gläubiger die Füße so genommen, hin und her gerichtet, einmal nach Osten, einmal nach Westen und der andere Mann wurde hin und her gewendet und gebracht, bis er schließlich sagen musste, also du hast recht, überall ist der höchste Herr gegenwärtig. Du kannst genauso gut so liegen bleiben oder woanders liegen bleiben. Meine Krise, von der ich eben sprach, habe ich dann so gelöst, dass ich versucht habe zu verstehen, worum es Jesus geht. Und dann sah, dass ich in diesem Weg den ich gegangen habe, diese Tradition des Hinduismus, am einfachsten für mich etwas fand, wo ich mich hingeben konnte und zu dieser Selbstaufgabe an den Willen des Herrn kommen konnte. Und deswegen habe ich diesen Weg genommen und ich habe geglaubt, ein bestätigendes, freudiges Lächeln von den Lippen meines lieben Jesusbildes zu verspüren. Ja. Gut. Jetzt habe ich, glaube ich, ein natürliches Ende gefunden, ein zeitbezogenes Ende. Wir haben nach meiner Uhr jetzt ungefähr noch 8 Minuten bis Viertel vor. Und wir könnten sehen, ob wir ein paar Fragen haben. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einige Themen herüberzubringen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Treffen zu machen, besonders mit Menschen, die auf den religiösen Weg gehen und da etwas entdeckt haben. Denn sehr oft streiten sich nur die, die eigentlich Theoretiker sind, die auf dieser Jnana Maya, dieser Wissensebene stecken bleiben, wo sich ja sicherlich Glaubensinhalte auch voneinander unterscheiden. Ich habe jetzt nicht von diesen Dingen gesprochen, wo Unterschiede theologischer Art bestehen zum Christentum. Aber ich denke, auf der Ebene der Praxis und des Erlebens von Gott gehen diese äußeren Unterschiede, die auf der mentalen und intellektuellen Ebene sind, weg, weil die spirituelle Ebene eine Ebene ist, die viel höher ist als diese und viel vereinigender. Gut, sind jetzt irgendwelche Fragen zu dem, was ich gesagt habe, oder Fragen, die anders, also auch aus diesem Kontext des Gesagten von Interesse sind? Ja. Wie viel wird der Name?
Kleinwächter.
Herr Kleinwächter.
Also, ich muss sagen, dass einige von den Dingen, von den Vorgängen, von den Dingen, die wir jetzt gesehen haben, sich auch in meiner Sicht bei mir erfüllt haben. Gottes Gegenwart würde ich sagen, ich bin ja in einer Grenze. Das möchte ich einfach noch nicht so erreicht haben. Aber die Sehnsucht ist da, und sie möchte ich einfach für die Welt sein. Es gibt da andere Inhalte, andere Namen, andere Gesänge, aber so in den spirituellen Bereichen, darüber haben wir versucht zu sprechen. Da gibt es auch eine große Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Religionen.
Mit diesem buddhistischen Tempel hier in Hannover, den Sage, wurde ich einmal interviewt und über den Unterschied von Religion und Spiritualität. Unter Religion wird in Sanskrit als Dharma bezeichnet, während Spiritualität als Sanatan Dharma bezeichnet wird. Ich möchte einen Unterschied sagen. Dharma ist eine Anzahl von, nach dieser Definition, von Regeln und Regulierungen, auch kosmischer Gesetzmäßigkeiten, also bereits vorgegebene Gesetze, die von Menschen auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen und dann dargestellt werden, während Sanatan Dharma die ewigen Pflichten sind, die die Seele in Bezug zu ihrem Gott hat. Unterschiede bestehen auf der Ebene dieser äußeren Gesetze der Menschen, aber im Sanatan Dharma, im ewigen Bereich, der sich eben auf die Beziehung der Seele zu Gott befinden besteht, gibt es keine solche Unterschiede in dem Sinne. Es ist sicherlich eine spirituelle Entwicklung, die nötig ist. Ich weiß es auch bei mir selber und bei Mitgliedern, die zuerst sehr anhaften an die Buchstaben der Praxis und die dann einfach sich auch streiten. Oh, der Buddhist sagt das anders als der Hindu und als der Christ. Aber wenn man dann ein bisschen Flücke wird, sozusagen, in der spirituellen Praxis, wird man das Einigende viel lieber sehen und viel, viel natürlicher sehen. Es ist und diese beiden Stufen von Religiosität und Spiritualität und so. Der religiöse Mensch tut sehr oft nach den Vorschriften und den Noten spielen, während der spirituelle Mensch diese Noten in dem Sinne nicht so mehr nimmt, sondern einfach drauflos spielt, spontan und so weiter. Ja, das ist eine Reifung, die vielleicht nicht immer bei allen Menschen stattfinden kann, denn viele brauchen auch, viele benötigen auch so dieses Straffe und diese Ordnung und diese Regeln, denn ohne diese Straffen, Ordnung und Regeln sind sie verloren und haben nicht. Deswegen sollte man nicht alle Menschen spirituell überfordern. Wir zum Beispiel sind angehalten von unserer Tradition, Menschen, die bestimmte religiöse Vorsätze ausüben, zu ermutigen. Mach das weiter, das ist gut so. Denn sonst würden sie vielleicht diese Stützen, ohne diese Stützen ins Taumeln kommen. Ja? Ja, bitte?
Ich habe eine Frage. Ich weiß, dass der Einheit die Ebene genannt wird, der Hügel. Und dann hat es später nochmal aufgegriffen, die Ebene der Aufgabe.
Ja, ja.
Also ich würde es mal,
das ist eine gute Frage. Letztendlich wird einem die Berufung offenbart werden müssen. Es gibt eine ganz wichtige Gott ist in einer ganz wichtigen Form gegenwärtig. Er ist da als die Überseele, die uns begleitet seit unvordenklichen Zeiten. Er ist da in Form der Überseele, die im Herzen gegenwärtig ist. Das heißt, die Seele und die Überseele sind wie zwei Vögel auf dem Baum des Körpers gegenwärtig. Der eine Vogel, das heißt die Seele, ist seit langer Zeit damit beschäftigt, die Früchte des Körpers zu genießen. Ist total darin versunken, während der andere Vogel der Zeuge ist und zuschaut. Also während die bedingte Seele einfach die materielle Welt genießen will, ist die Überseele oder Gott im Herzen da und gibt die Möglichkeiten da und gibt die Inspiration. So deine Berufung findest du eigentlich nur durch die Hilfe der Überseele, das heißt Gott im Herzen. Und weil es so unendlich schwer ist, diese Stimme immer richtig zu hören. Ich meine, alle von uns kennen ja das Gewissen, diese innere Stimme. Jeder von uns hört auch mal eine Stimme, die sagt, hat mit diesen Menschen lieber nichts zu tun. Aber manchmal schweigt diese Stimme. Und man sagt, sprich doch endlich bitte wieder. Aber sie schweigt. Und schweigt wieder. So, und weil man diese Stimme nicht immer hören kann, wird es empfohlen, dass man einen spirituellen Lehrer, der als eine äußere Verkörperung dieser Überseele nimmt, ansieht. Und dort zum Beispiel in der Gemeinschaft mit diesem spirituellen Lehrer anfangs zu hören, was diese Berufung sein könnte. Das muss dann aber bestätigt werden von der Überseele, das heißt von Gott im Herzen. Gibt es auch im Christentum, in den alten Mönchsorden, wo man so ein Superiore, glaube ich, bei den Franziskanern hat. In unserer Tradition gibt es den spirituellen Meister oder spirituellen Lehrer, der uns hilft, diese innere Stimme deutlicher zu hören. Und wenn wir uns dort Rat holen, werden wir sehr oft das Gefühl haben, dass hier eine Bestätigung da ist und da vom Herzen her, von der Überseele im Herzen, die uns dann führt. Der Beginn des Spiritualisten wird also ein spirituellen Meister annehmen, der auf der Grundlage der Schriften, der heiligen Schriften, die er weitergibt und interpretiert, den Schüler anleitet. Später wird der Schüler dann dazu kommen, diese Stimme der Überseele deutlicher und deutlicher zu hören. Wenn man aber jedoch noch nicht so weit ist, dass man einen spirituellen Meister annehmen möchte oder kann, sollte man in den heiligen Schriften studieren, um das Bewusstsein schon mal ein bisschen zu erheben und ein bisschen auf die Wellenlänge zu bringen, sich so ein bisschen einzutunen, wie man sagt, auf die spirituelle Klangschwingung. Denn hier kommt das Wunder. Die Unterweisung des spirituellen Meisters, der heiligen Schriften und der Überseele haben alle die gleiche Wellenlinie. Sie sind alle von der gleichen spirituellen Natur und somit ist da kein sehr großer Unterschied. So würden wir dies lösen. Ja. Ich habe gerade ein Seminar für 3 Tage gegeben, wo ich versucht habe, meinen Zuhörern zu ermöglichen, in Kontakt mit der Überseele zu treten. Das heißt, es ging zunächst einmal um Übungen, um die Achtsamkeit zu schulen. Sehr oft, wenn man achtsam ist, kann man in vielen, vielen Dingen die Hand des Höchsten erkennen. Wir sind aber sehr oft sehr unachtsam. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, die materielle Welt bewegt sich unter meiner Führung, wie ein Schatten Gottes. Und wenn wir diesen Schatten lesen können, dann kriegen wir so viele Inspirationen hier und da. Hier kommt der Zeitfaktor. Übrigens, nach den heiligen Schriften ist die Zeit eine Manifestation Gottes in der Welt. So, Sie sind hier eines der... durch Sie wird jetzt Gott hindurchsprechen, indem er uns an die seine machtvollste Energie, die Zeitenergie erinnert, die alles bewegt. Entschuldigung. Gerne, gerne.
Wir werden zum Schluss nochmal
Ja, meine Mutter, wo wir uns mit der Himmelsgemeinde hier beschäftigen, und in dem Rahmen kommen jetzt auch einmal hierher, einmal mit den Lieben, ne?
Ja.
Wenn ich das hier, und einmal wollen wir auch von ihrem Gemeindewesen etwas erzählen, aber hier wollen wir dann auch, das wird ganz schön überlegen, ob wir dann einfach noch mal hier in diesen Raum einladen können, wenn auch das nicht sein kann.
Ja, gut.
Ja. Jedenfalls herzlichen Dank für die Bitte, dass wir wirklich etwas eine neue Erfahrung. Ich war in den früheren Tag, die wir erkennen, etwas machen werden. Der Zeit lang, das dritte Mal, ich noch mehr mit dir angehört. Ja. Da bin ich einige Male. Weil ich eingeladen habe, das erlebt. Und neulich im Hinblick hätte man gesagt, ja, wir können die Leute so kamen, also wieder Kontakt zu
geben. Ja, oh ja, ja. Ja, schön. Schön,
ja.
Gut, dann
ist das für den Weg.
Ja.
Wir sind ja auf der Wanderschaft, ein gutes Zusammensein in der Seite.
Ja.
Und vielen Dank. Und wenn wir jetzt hier die Kette hier einrollen und weiter den Ort verlegen, da haben wir das Verständnis, dass wir das heute nur ein bisschen eingeschränkt
haben. Genau. Dankeschön, dankeschön.
Sonst hätten wir zum Beispiel jetzt nochmal gerne an Kranken gehört.
Ja, ja.
Das können Sie dann.
Genau, das machen wir da.